Wir sind im Hauptteil. Dieser machen die Kapitel 4 bis 22, Anfang von 22 aus. Und in diesem Teil haben wir drei Hauptteile. Kapitel 4 und 5 wird uns ein Blick für Gott gegeben, der die Zukunft und auch den Raum der Zukunft beherrscht. Und wir sind im zweiten Teil, in den Kapiteln 6 bis 19, wo die sogenannten sieben Siegel besprochen werden. Sieben Siegel eines Buches. Hier haben wir die Geschichte zwischen dem Neuen Testament und der Rückkehr Jesu Christi. Diese ganze Zeit ist die sogenannte letzte Zeit, von dem Ende des Neuen Testamentes bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, die letzte Zeit der Weltgeschichte. Die ersten sechs Siegel werden kurz besprochen in Kapitel 6. Und dann wird eine Vorschau eingeschaltet, beziehungsweise ein Blick gegeben in die geistliche Welt in Kapitel 7. Und dort waren wir wohl das vorige Mal stehen geblieben. In Kapitel 6 haben wir zuerst in den ersten acht Versen eine Beschreibung einer Versiegelung von 144.000. Die Auslegung geht da verschiedene Richtungen. Einige meinen, das sind im übertragenen Sinne Gläubige, und andere meinen, das sind wirklich Israeliten, aber Gläubige in Israel. Bis wir eine bessere Auslegung haben oder bessere Gründe für eine andere Auslegung, scheint mir, sollten wir doch Israeliten hier annehmen. Aber wichtig ist es, dieses zu verstehen in dem Sinne, dass Gott weiß, wie mit den Gläubigen, das heißt, wie die Gläubigen innerhalb des Volkes Israels zu bewahren. Weil ja dieses Volk seit 70 nach Christus, und das ist bereits hinter uns zu dieser Zeit des Schreibens dieses Buches, weil seit 70 nach Christus dieses Volk ja sehr stark mitgenommen ist durch die Zerstreuung und Verfolgung, die sich daran anschließt. Aber es gab zu dieser Zeit sehr viele Gläubige im Volk Israel. Und die Geschichte zeigt uns, dass noch für viele Jahre eigentlich viele Christen in den Synagogen zusammen mit anderen Israeliten angebetet haben. Sie kamen in vielen Stellen gut miteinander aus. Erst später ist dann diese große Kluft eingetreten, die wir heute kennen zwischen Israel und Christen. Aber viele Jahre hatten Christen einen starken Einfluss auf das Volk Israel. Darauf scheint ein großer Teil jüdischen Schrifttums darauf hinzuweisen. Und mir scheint, da haben wir den Schlüssel für diesen ersten Teil dieses Kapitels. Das heißt, es geht darum, dass Gott in diesem seinem Volk, ob das nun wörtlich 144.000 sind oder nicht, aber in seinem Volk hat er ein Völklein, das er zu bewahren weiß. Dieses Israel wird verkannt von vielen Völkern, aber die Gläubigen in diesem Volk, die weiß Gott zu bewahren. In der ganzen Zeit bis heute ist ja die Gemeinde im stärksten Teil heidnisch gewesen, das heißt aus den nichtjüdischen Völkern herausgekommen. In neuerer Zeit, in diesem Jahrhundert, kommen wieder viele Israeliten zum Glauben, und so kennen wir auch heute wieder gläubige Israeliten. Aber viele Jahre war das wohl kaum denkbar. Wir kommen zu den Versen 9 bis 17. Und hier tun wir einen Blick von der Erde in den Himmel. Während wir in den ersten acht Versen unseren Blick auf die Erde taten, da geht es um die Bewahrung des Volkes Gottes innerhalb des größeren Volkes Gottes Israels hier auf Erden. In den Versen 9 bis 17 geht es um die angekommene Schar, ob Israeliten oder Nicht-Israeliten. Es geht hier um die Gemeinde, die dort angekommen ist. Und diese Zwischenschau ist wichtig, um Mut zu machen beim weiteren Verlesen der Offenbarung. Denn es kommen schreckliche Dinge vor und die Gemeinde soll wissen, der Herr weiß, sie durchzubringen. Immer wieder haben wir diese Blicke ins Jenseits, sodass dem Leser Mut gemacht wird. Nun ist die Frage, wer gehört zu dieser Schar der Erlösten? Darum geht es. Es geht um eine Schar der Erlösten. Wer sind diese Leute? Vers 9 zeigt uns das an. Es ist eine nicht zu zählende Menge. Das fiel gerade auf in den Versen 1 bis 8, dass genau gezählt wurde. 12.000 von 12 genannten Stämmen, 144.000. Eine gezählte Schar. Gott weiß, jeden Einzelnen ins Auge zu fassen. Das war dort die Betonung. Jetzt wird betont, dass die Schar so groß ist, dass man sie nicht zu zählen vermag. Das soll hier akzentuiert werden. Vers 9, nach diesem sah ich und siehe, eine große Menge, die nicht einer zählen konnte, aus allen Völkern, Stämmen, Volksgruppen und Sprachen, stand vor dem Throne und vor dem Lamme, gekleidet in weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Eine nicht zu zählende Schar, wenigstens konnte keiner sie zählen, aus allen Völkern, allen Stämmen, allen Volksgruppen und Sprachen. Ich weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist. Denn es fragt sich, ob es verschollene Stämme gibt oder nicht. Und sind dann Leute aus diesen Völkchen dabei? Oder soll das heißen, solche, die zur Zeit von Johannes da sind? Oder soll es heißen, solche, die zur Zeit der Wiederkunft Jesu Christi da sind? Oder schließt es wirklich alle Stämme ein, die je gewesen sind? Das kann ich nicht beantworten. Auf jeden Fall sind es Menschen in weißen Gewändern. Das heißt, sie sind geheiligt, rein. Sie sind rein hindurchgekommen, nicht befleckt von dieser Welt. Wir treffen diese Schar in Kapitel 14 wieder an. Eine gereinigte, geheiligte Schar. Aber wir bedenken, diese Gewänder haben sie geschenkt bekommen. Die Heiligung ist nicht von uns. Nicht wir können uns reinmachen, sondern unsere Reinheit, unsere Heiligkeit ist eine geschenkte. Wir haben nichts verdient. Die Gewänder sind geschenkte. Und das Zweite, das hier genannt wird, ist die Palmen, sind die Palmen in ihren Händen. Palmen sind ein Zeichen von Sieg, von Herrlichkeit. Und das heißt also, dass sie Sieger sind, die dort angekommen sind. Nun wird uns in Vers 10 der Ruf dieser Erlösten gegeben. Diese Schar rief mit lauter Stimme und sagte, die Rettung ist bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt und bei dem Lamme. Hier wird anerkannt, dass die Gewänder nicht von diesen Leuten selbst stammen, sondern die Rettung, die Bewahrung kommt von Gott. Dieses Wort Rettung, das ist dasselbe wie Heil. In Ihren Übersetzungen haben Sie vielleicht Heil. Heil und Rettung ist dasselbe. Das bedeutet zweierlei. Einmal bedeutet es, dass wir zu Jesus Christus gekommen sind. Das heißt, wir sind einmal gerettet worden von unseren Sünden. Wir haben Vergebung bekommen. Wir sind gerettet worden von der Hölle. Wir sind befreit worden von der Macht der Sünde, sind gerettet worden, sind zu Christen geworden. Davon spricht es. Und diese Rettung wird anerkannt als eine, die von Gott kommt und nicht von uns selbst. Nicht ist es unser Verdienst, wie Paulus in Epheser 2 sagt, sondern es ist von ihm. Das Zweite, das mit diesem Wort gemeint ist, ist die Bewahrung. Rettung oder Heil heißt im Griechischen auch Bewahrung. Die Tatsache, dass diese bewahrt geblieben worden sind, das schreiben sie Gott zu. Die Rettung gehört Gott, der auf dem Throne sitzt. Das heißt, Gott sitzt auf dem Throne des Weltregiments. Das heißt, er vermag seine Gemeinde durch alle menschlichen Regimente hindurchzubringen. Denkt man einmal an die Geschichte der Gemeinde Jesu, ob im alten Römerreich, ob in den verschiedenen anderen Reichen, die es je gegeben hat, ob es die gegenwärtigen Reiche sind, von China bis Amerika. Wo immer es Druck gibt, wo immer es große Versuchung gibt, Sünde und verschiedene Situationen in den Gesellschaften, Gott sitzt auf dem Thron und weiß seine Gemeinde inmitten aller Gefahren, ob Feindschaft oder Versuchung, zu bewahren. Er weiß, wie seine Gemeinde zu bewahren. Und nicht nur kommt die Rettung vom Thron her, sondern vom Lamme. Auch er ist auf dem Thron, aber von ihm kommt auch die Rettung. Das heißt, sie kommt von dem, der für uns gestorben ist. Unsere Bewahrung kann nie uns zugeschrieben werden. Wenn wir als Christen, als Gläubige bewahrt bleiben, dann ist das nur dem zuzuschreiben, dass Jesus für uns gestorben ist. Jeder Tag, den wir leben, auch als Christen, den leben wir aufgrund des Kreuzes, aufgrund des stellvertretenden Todes Jesu Christi für uns. In den Versen 11 bis 12 haben wir nun die Reaktion auf den Ruf der Erlösten. Die Erlösten rufen und schreiben Gott die Rettung der Gemeinde zu, und darauf kommt jetzt eine Reaktion von himmlischen Boten. Und alle himmlischen Boten, die Engel im Himmel, standen um den Thron und die Ältesten und die vier Lebewesen und fielen auf ihr Angesicht vor dem Throne, beteten Gott an und sagten: Alle himmlische Bevölkerung, ob von Gott geschaffene Engel oder angekommene Gemeinde, bereits angekommene Gemeinde, die Ältesten stellen ja die Gemeinde, die dort war, dar. Alle diese rufen jetzt und sagen: Wahrlich, das Lob und die Herrlichkeit und die Weisheit und der Dank und die Ehre und die Kraft und die Stärke gehören unserem Gott in alle Ewigkeit, wahrlich. Vielleicht steht bei Ihnen Amen, am Anfang und am Ende. Dieses Wort ist dasselbe Wort, das Jesus gebraucht, wenn es heißt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Es bedeutet wahrlich. Es bedeutet, so sei es oder so ist es. Und deshalb sprechen wir es am Ende unseres Gebetes oder am Ende eines Gebetes der Geschwister. Wenn da Amen gesagt wird, dann stimmen wir dem bei, so sei es, wie gebetet. Ob es ein Lob ist, ob es eine Bitte ist, eine Fürbitte, ein Anruf, wir sagen wahrlich dazu. Und diese sagen Amen zu dem Ruf der Erlösten. Wahrlich, so ist es, wie ihr gesagt habt, die Rettung kommt von Gott. Jetzt wird das noch im Einzelnen unterstrichen. Das Lob gehört Gott. Die Herrlichkeit gehört Gott. Die Weisheit gehört Gott. Nicht wir sind weise und verstehen uns hindurch zu winden durch die Versuchungen und Gefahren hindurch in dieser Welt. Nicht wir verstanden uns zu bewahren. Nein, Gott gehört die Weisheit. Jakobus 1, Vers 5 sagt Jakobus: Wenn jemand in seinen Versuchungen Weisheit braucht, und das braucht man, dann soll er sie von Gott erbitten. Er hat sie. Nicht wir, es braucht viel Weisheit, in dieser Welt zu leben. Ihm gebührt die Ehre für die Weisheit. Und der Dank für alles. Und die Ehre und die Kraft, es war seine Kraft, nicht unsere Kraft. Und die Stärke, das Vermögen, gehören unserem Gott in alle Ewigkeit. Es wird immer so bleiben. Noch einmal, wahrlich. Das ist also ein schönes Amen zu dem Ruf der erlösten Schar. Jetzt werden in den Versen 13 und 14 die Erlösten noch näher identifiziert. Es wird etwas Näheres über sie gesagt. Und es erwiderte einer der Ältesten mit der Frage an mich: Diese, die in weißen Gewändern gekleidet sind, wer sind sie und woher kommen sie? Weiß der Älteste das nicht? Er ist ja schon da. Er ist ja selbst einer der Angekommenen. Und jetzt sind diese angekommen. Weiß er nicht? Warum will er das von Johannes wissen? Weil Johannes es wissen soll. Das ist eine pädagogische Frage, wie ein Lehrer sie einem Schüler stellt, nicht wie ein Schüler sie einem Lehrer stellt. Dies ist eine wichtige Frage. Hiermit soll gezeigt werden, wie wichtig es ist, zu wissen beides. Wer diese Leute sind und woher sie kommen. Es ist wichtig für uns zu wissen, wer zu dieser bewahrten, geretteten Schar gehört. Wenn wir das nicht wissen, werden wir vielleicht nicht dabei sein. Es ist wichtig zu wissen, woher sie kommen, damit wir schätzen lernen, was es heißt, bewahrt zu bleiben. Sie kommen aus der Bedrängnis und der Versuchung dieser Welt. Aus dieser Not sind sie gekommen und sind angekommen. Das soll Johannes wissen, das soll jeder von uns wissen. Das ist eine wichtige Frage, die muss beantwortet werden. Johannes sagt, Herr, das weißt du. Was heißt Herr? Es ist doch nicht der Herr Jesus, der die Frage gestellt hat. Warum sagt er Herr? Das Wort Herr ist natürlich nicht immer ein Wort, ein Titel für Gott. Oft ist es ein Titel für Gott, weil er wirklich ein Herr ist. Aber die Schrift weiß auch von anderen Herren. Denn Jesus ist der Herr aller Herren. Und er ist nicht der Herr von keinen Herren. Ja. In diesem Fall ist er ein Herr von anderen, die wirklich Herren sind. Herr ist ungefähr das, was man im Englischen mit Sir nennt. Ich weiß nicht, ob Sie im Französischen etwas Ähnliches haben. Im Deutschen ist ja jeder junge Mann schon mit 16 und 17 ein Herr. Ja. Aber nicht ein Lord, wie im Englischen, den man Sir nennt. Dies ist also eine Anrede, eine ehrenvolle Anrede. Das heißt, der Älteste ist für Johannes jemand, der über ihm steht, und er nennt ihn aus Respekt Herr, genauso wie Saulus vor Damaskus, als ihm die Stimme entgegenkommt und er nicht weiß, wer zu ihm spricht, er weiß noch nicht, dass es Jesus ist. Ja, wer bist du, Herr? Er hat gemerkt, ich habe Respekt zu haben vor diesem, denn er hat mich vom Pferd geworfen, ja. Der ist stärker als ich. Aber wer immer du bist ein Herr, ich hätte aber gern gewusst, wer du bist. Und dann sagt Jesus, wer er ist. Und dann nennt Paulus ihn oder Saulus ihn noch einmal Herr, aber bewusst. Ja. Das war also in einem anderen Sinne. Das weißt du, Herr. Und er sagte zu mir, er gibt die Antwort, diese sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Vielleicht steht bei ihnen großen Trübsal. Das will nicht heißen, dass sie aus der sogenannten siebenjährigen Trübsal kommen. Denn diese kommen aus allerlei Trübsal in dieser Welt. Dies ist die große Schar aller Erlösten aus allen Stämmen, aller Zeiten. Sie ist jetzt da. Die Bedrängnis in dieser Welt ist groß. Die Bedrängnis übrigens der 7 Jahre, beziehungsweise der 3,5 Jahren der letzten Zeit, das ist die sogenannte Drangsal Jakobs. So sollte sie wohl besser genannt werden, nicht die große Trübsal. Und dann heißt es, sie wuschen ihre Gewänder und sie machten ihre Gewänder weiß in dem Blute des Lammes. Vorhin heißt es, die Rettung gehört Gott. Jetzt heißt es, sie wuschen ihre Gewänder. Was heißt das? Sind die Gewänder nicht geschenkt? Warum mussten sie gewaschen werden? Dies ist ein anderes Bild. Vorhin das weiße Gewand, das ist ein geschenktes. Hier haben wir ein anderes Bild. Das heißt, dies sind Menschen, die sich reinigen ließen. Sich reinigen heißt, sich reinigen lassen in diesem Fall. Sie kamen zu Jesus. In diesem Sinne ließen sie sich reinigen. Und sie machten ihre Gewänder weiß. Ich weiß nicht, ob das zweimal bei ihnen steht oder nicht. In einigen Handschriften steht wohl nur einmal, dass die Gewänder weiß gemacht werden oder gereinigt sind. In einigen steht zweimal, sie wuschen ihre Gewänder und sie machten ihre Gewänder weiß in dem Blute des Lammes. Das kann sein, dass es eine Betonung sein soll. Das ist möglich. Und dann würde das wahrscheinlich von der Bewahrung sprechen. Jesus hat einmal gesagt zu Petrus, wer gebadet ist, der braucht nur noch die Füße gewaschen zu bekommen. Das heißt, wir sollten in diesem Leben immer wieder uns reinigen lassen. Und das würde heißen, das Gewand weiß machen im Blute des Herrn. Das ist möglich, dass hier eine Betonung vorliegt. Nun, die Formulierung ist nicht immer deutlich und wir sind nicht immer imstande, alles zu deuten. Letztens, Verse 15 bis 17 in Kapitel 7. Hier haben wir das Los der Erlösten. Wir haben den Ruf gehabt, wir haben die Reaktion gehabt, die nähere Bezeichnung oder Beschreibung. Jetzt haben wir noch das Los der Erlösten in der Ewigkeit. Wir bedenken, dies ist eine Vorschau. Die Menschen sind zum großen Teil noch in dieser Welt und sie haben den Weg durch die Versuchung und die Bedrängnis dieser Welt hindurchzugehen. Aber es wird vorweg eine Schau gegeben von dem, was sein wird, wenn wir dort ankommen. Es soll Mut machen. Es ist wie ein vorweggenommener Film. Was sollen die Erlösten in den Gemeinden, denen Johannes dieses schreiben soll, was sollen die wissen? Was ist unser Los eines Tages? Das wird hier jetzt beschrieben. Deswegen, weil sie sich reinigen ließen, weil sie ihre Wände weiß gemacht haben im Blut des Lammes, deshalb sind sie vor dem Throne Gottes. Das heißt, in der Ewigkeit werden wir in der Gegenwart Gottes sein. In der Gegenwart dessen, der auf dem Thron herrscht, dem das Regiment gehört. Wir werden in der Gegenwart des Alleinherrschers sein. Wir werden seine Gegenwart genießen, nicht entfernt sein wie die Menschen in der Verlorenheit, sondern wir dürfen seine Gegenwart genießen. Wir sind versöhnt. Zweitens, deswegen dienen sie ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und dieses Wort dienen ist ein starkes Wort. Sie arbeiten. Kein Platz zum Faulenzen, nicht ein ewiges Schlaraffenland, sondern es gilt dort auch weiter zu dienen. Aber was wird der Dienst sein? Ich weiß nicht genau, was der Dienst sein wird, aber ich nehme an, ein großer Teil wird einfach Lob sein. Denn die Engel sind mit diesem Lob beschäftigt. Sie dienen Gott mit Loben. Denn Gott ist es würdig, Tag und Nacht in alle Ewigkeit gelobt zu werden. Deshalb sollten wir uns mehr Zeit nehmen, auch zu Hause, nicht nur in der Gemeinde. Wir sollten uns zu Hause Zeit nehmen, nicht nur 5 Minuten. Wir sollten uns Zeit nehmen, zu Hause alleine zu gehen, auch zusammen, und Gott loben und uns allerlei ausdenken, aufgrund der Heiligen Schrift und aufgrund unserer Erfahrung, die Taten Gottes, wie es in den Psalmen heißt, aufzählen. Wir sollten uns einmal Gedanken machen, was hat Gott für mich getan, was tut Gott im Allgemeinen und was steht geschrieben, dass Gott getan hat, und dann ihn dafür loben. Das braucht Übung, aber wir sollten uns jetzt darin üben. Sie dienen ihm Tag und Nacht. Gibt es denn in der Ewigkeit Tag und Nacht? Nein, aber so wie wir sagen Tag und Nacht, das heißt ohne Aufhören, so wird es da sein. Das ist ein Bildausdruck. Ohne Aufhören, Tag und Nacht in seinem Tempel. Im Tempel des Alten Testamentes wurde ja auch nachts gelobt, ohne dass da eine Kongregation war. Gott war die Audienz, Gott war der Zuhörer. Und es wurden Chöre für die Nachtschicht im Tempel anberaumt und sie lobten Gott mit ihrem Gesang dort. Das heißt, in der Ewigkeit werden wir ohne Aufhören Tag und Nacht dem Herrn Lob darbringen. Und der, der auf dem Throne sitzt, wird über ihnen und um sie zelten. Wenn Sie das im Französischen lesen, dann haben Sie es besser. Im Deutschen geht das nicht wie im Französischen. Ich lernte, als ich in Mulhouse oder hier im Elsass früher evangelisierte, ich lernte, dass man im Französischen sagt, wir werden eine Evangelisation unter dem Zelt halten. Im Deutschen sagt man im Zelt. Gott ist uns ein Zelt. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 12, nachdem Jesus zu ihm sagt, meine Gnade reicht aus für dich, dann sagt Jesus, sagt Paulus zu ihm, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen und all dessen, was mich so umgibt an Negativem, damit seine Kraft als Zelt über mir und um mich her sei. Im Deutschen können wir nicht nur ein Vorwort da gebrauchen. Wir müssen sagen, wenn ich sage um uns, dann denken wir an eine Mauer. Wenn ich sage über, dann denken wir etwas direkt über, oberhalb von uns. Aber es ist beides wie ein Zelt, das uns umgibt. Seine Kraft soll für uns ein Zelt sein. Hier wird Gott selbst ein Zelt sein für seine Gläubigen. Das heißt, er wird sie beschützen. Es gibt natürlich keine Zelte in der Ewigkeit. Und Gott ist auch kein Zelt im wörtlichen Sinne des Wortes, aber er wird in aller Ewigkeit unser Schutz sein, wie ein Zelt hier ein Schutz ist. Er, der auf dem Thron ist, er, der die Herrschaft hat, er weiß alles zu bestimmen, er hat die Herrschaft über alles. Vers 16, sie, das heißt diese Angekommenen, wird nicht mehr hungern, auch wird sie nicht mehr dürsten, auch wird die Sonne gar nicht auf sie fallen, auch jede Hitze nicht. Dies ist aber das Los von Christen hier auf Erden, immer wieder als Verfolgte, als Notleidende. Wir kennen das nicht so, aber wir wissen um Brüder und Schwestern, die dieses Los haben. Sie haben nicht immer genügend Wasser zu trinken. Wenn sie auf der Flucht sind, in den Bergen, in Wäldern und so weiter, dann haben sie Durst und haben Hunger. Und dann kann die Sonne stechen oder nachts können sie Kälte erleben. Das ist noch jetzt das Los der Gemeinde Jesu. Das heißt, es gibt hier noch nicht das Fertige. Und wir sollten uns nicht einreden lassen, dass wenn wir nur glauben, dann sind die Schwierigkeiten vorbei. Dann tut Gott Wunder auf diesem Gebiet. Vielleicht so, wie er will. Er tut auch immer wieder solche Wunder. Er erhört Gebete und schenkt Wasser, wie aus einem zerkluftenen Felsen. Er schenkt Brot immer wieder. Er erhört die Gebete seiner Gläubigen. Er weiß, sie zu bewahren. Er kann sie auch hungers sterben lassen, so wie er will. Nur grundsätzlich ist das unser Los hier auf Erden. Hitze, Durst, Gefahr, Krankheit und so weiter. Aber dort wird das aufgehört haben. In der Welt haben wir Angst. In der Welt haben wir Trübsal. Aber dort werden wir keine Angst noch Trübsal haben. Vers 17, weil das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, er ist in der Mitte. Bei Gott steht Jesus im Mittelpunkt. In der Geschichte Gottes steht Jesus im Mittelpunkt. In der Herrschaft Gottes auf dem Thron steht Jesus im Mittelpunkt. Er ist der Herrscher. Durch ihn wirkt Gott, der auf dem Thron ist. Er ist in der Mitte des Thrones, weil er ein Hirt für sie sein wird. Im Deutschen wird hier wohl meistens übersetzt, er wird sie weiden. Aber das ist zu einseitig, das genügt nicht. Im Griechischen steht nicht weiden. Ich weiß nicht, wie es im Französischen ist. Auch weiden. Das genügt nicht. Das griechische Wort ist das Tätigkeitswort von Hirte. Aber wir haben kein Tätigkeitswort im Deutschen. Und ich nehme an, auch nicht im Französischen für Hirte. Im Englischen können Sie das tun. He will shepherd them. Ja? Er wird sie hirten. Am Deutschen können wir das nicht sagen. Wir müssen also sagen, er wird ein Hirte für sie sein. das, was ein Hirte für Schafe ist. Hier geht es mehr um Schutz, aber auch um Weide. Das heißt, alles, was ein Mensch braucht, zweierlei grundsätzlich nach Psalm 23, das ist der klassische Hirtenpsalm. Ein Schaf braucht von seinem Hirten zweierlei. Die Zufuhr von Nahrungsmöglichkeit, die Zubereitung, die das zur Verfügung stellen von Nahrung, Weide. Das heißt, das, was mir Leben gibt. Zweitens, weil es Gefahren gibt, die mir das Leben wegnehmen wollen, muss ein Hirt Schutz, eine Mauer sein vor den Tieren. Er muss den Schafen Schutz geben vor der Hitze. Er muss wissen, wo der Schatten ist. Er muss wissen, wo die Felsen sind. Wenn Sie in Israel waren, dann wissen Sie, wie wohltuend das ist, einmal bei En-Gedi da vorbeizugehen, zu diesem schattengebenden Felsen da, wo der Quell ist. Wenn es heißt, Gott ist ein Fels, dann müssen wir nicht denken, dass er ein guter Boden ist. Das ist er auch. Aber in Israel ist ein Fels wohl eher ein Schutz. Ein Schutz vor den Gefahren, wie eine Burg ein Schutz ist. Gott ist uns ein Schutz in diesem Sinne. Und das wird er in aller Ewigkeit sein. Er wird ein Hirt für sie sein und wird sie zu lebenden Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, wann er abwischen wird. Einige sagen, das wird er tun, bevor wir dort ankommen, bei der Tür. Andere sagen, das wird er kurz danach tun, weil wir erst durch die Untersuchung hindurchbringen. Und dann heißt es, noch manch einer wird da Tränen fließen lassen müssen, weil er vielleicht nicht genügend mitzubringen hat an Gold und Silber, das seine Werke bedeutet. Und er wird vielleicht da gestreift werden von vielem, das Stroh und Stoppel war. Und das wird eine große Enttäuschung sein, wenn wir merken, wie viel Leerlauf in unserer Tätigkeit hier war. Das kann sein. Ich persönlich bin der Meinung, es bezieht sich aber eher auf die Prüfungen in dieser Welt. Und ich glaube, aus zwei Gründen wird er Tränen abwischen. Tränen wird er abwischen, weil alle Probleme in unserer Vergangenheit geklärt sind. Es ist kein Grund mehr zu weinen. Alle Probleme, alle Schwierigkeiten sind vorbei und alle Fragen sind geklärt. Und zweitens, in der Zukunft wird keine Gefahr mehr sein. Manchmal weinen wir, weil wir Angst haben vor künftiger Gefahr. Auch solche Tränen wird Jesus abwischen, denn in der Ewigkeit gibt es keine Gefahr. Das wird eine gefahrlose Ewigkeit sein, eine abgesicherte Ewigkeit. Im Paradies, im Garten Eden, waren Adam und Eva vollkommen sündlos. Aber wir werden einen besseren Zustand haben als Adam und Eva im Garten Eden. Denn sie konnten im Paradies fallen, aber wir werden nicht fallen. Es wird keine Versuchung hineinkommen. Die Schlange wird weg sein. Es wird keine Bedrohung sein. Weder Versuchung noch Folge von Sünde. Nichts. Das wird eine Ewigkeit sein, ohne Negativen. Das ist unsere Zukunft. Das ist unser Los. Und diese Schar, die weiß schon, von diesem, das ist die Vorschau dessen, das uns bevorsteht und der großen Schar der Gemeinde Jesu, die hier noch in Prüfungen ist. Wir kommen zu Kapitel 8 und somit zum siebten Siegel, dem letzten. Und dieses Siegel, das beschäftigt uns in den Kapiteln 8 bis 19. An dieser Stelle hätte ich gern eine Tafel, aber ich will versuchen, das hier zu schildern. Wir haben sieben Siegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gesetzt den Fall, wir hätten hier jetzt eine Wand. Das ist das Ende. Wir haben jetzt 6 Siegel gehabt. Die ersten 4 waren eine Einheit und dann kamen Siegel 5 und 6. Und jetzt sind wir beim siebten Siegel. Mit dem siebten Siegel ist das Ende da. Das siebte Siegel bringt das Ende. Aber dieses Ende ist vorläufig noch etwas groß. Dieses große Ende der Weltgeschichte und besonders der Heilsgeschichte von der Zeit des Neuen Testamentes bis zur Wiederkunft Jesu Christi, dieses Ende wird aufgeteilt in sieben Teile. Und diese Teile heißen Posaunen. Posaunenstöße sind Warnungen oder Ankündigungen von etwas. Sie künden in dieser letzten Zeit das Kommen des Herrn an, aber in verschiedenen Phasen. Sieben Posaunenstöße künden die kommende Herrschaft an. Wir haben jetzt Zeichen, die gesetzt werden für die Herrschaft Gottes. Aber es sind gleichzeitig auch Gerichte, die hier stattfinden. Wenn wir also diese Posaunen haben, die übrigens diese sieben Posaunen werden auch aufgeteilt in zwei große Gruppen. Wir hatten bei den Siegeln vier Siegel, dann die drei Siegel. Und diese drei Siegel waren aufgeteilt in zwei und einem. Zwei haben wir gehabt, jetzt sind wir beim letzten Siegel. Dieses letzte Siegel wird aufgeteilt in sieben Posaunen und die sieben Posaunen wiederum in zwei Hauptteile. Die ersten vier Posaunen bilden eine Einheit und die nächsten drei bilden eine Einheit. Aber bei diesen dreien ist wieder eine Aufteilung. Die ersten zwei und die letzte Posaune. Diese letzten drei Posaunen werden übrigens auch Wehe genannt. Dreimal Wehe, weil das besonders eine besonders schlimme Zeit ist. Die sieben Posaunen innerhalb des siebten Siegels bringen uns ebenfalls zum Ende, zum selben Ende. Die siebte Posaune ist das kurze Ende des ganzen Endes. Und in dieser siebten Posaune haben wir wieder sieben Einteilungen. Das sind besonders schwere Gerichte, ganz am Ende, bevor Jesus kommt. Sieben Zornschalen werden ausgegossen, fast gnadenlos. Bei den Posaunen, wenn da Gericht ist, das hat noch eine Grenze, das hat noch warnenden Charakter. Aber hier wird zerstört. Aber auch eine gewisse Warnung, denn die Hölle, das letzte Gericht, die ist noch nicht da. Das heißt, die Menschheit ist immer noch da und Jesus ist noch nicht auf den Ölberg gekommen. Ob für die Entrückung, das Problem möchte ich nicht besprechen. Mir scheint die Frage der Entrückung haben wir in der Offenbarung überhaupt nicht. Wir müssen also davon absehen, wann die kommt. Wir sprechen also nur von einem Kommen, nämlich dem letzten Kommen. Also, die Kapitel 8 bis 19 sind das siebte Siegel mit den sieben Gerichtsposaunen. Und dies ist der letzte Abschnitt in dieser ganzen letzten Zeit. Noch einmal, hier ist die Zeit des Neuen Testamentes. Und am Ende steht Johannes und er bekommt die Offenbarung. Und von dieser Zeit an, von der Zeit des Johannes an, bis Jesus wiederkommt, ist sogenannte letzte Zeit. Eigentlich begann sie schon vorher. Schon Paulus weiß sich in der letzten Zeit. Der Begriff letzte Zeit, letzte Stunde bezieht sich auf die ganze Zeit, in der Gemeinde Jesu gelebt hat, seit Himmelfahrt bis Wiederkunft. Aber diese letzte Zeit kennt auch noch eine letzte Zeit, ein sogenanntes Ende. In Daniel wird von einem Ende gesprochen. Auch Jesus, glaube ich, spricht von einem Ende. Aber das ist ein etwas längeres Ende von einigen Jahren. Aber das ist der kürzere Teil dieser ganzen sogenannten letzten Zeit. Wir sind jetzt beim siebten Siegel in der letzten Etappe dieser großen letzten Zeit. Mit anderen Worten, hier ist Endzeit. Aber wir sind heute wahrscheinlich noch nicht in dieser Endzeit. Der Begriff Endzeit sollten wir wohl heute nicht gebrauchen für unsere Situation. In dieser letzten Zeit, der großen letzten Zeit, in dieser Endzeit, geht es um die Zuspitzung des Kampfes zwischen Satan und Jesus, zwischen Gott und seinem Erzfeind. Dieser Kampf spitzt sich hier zu. Es geht um die Frage, wer wird über die Menschheit herrschen am Ende? Satan mit seinem Reich oder Gott mit seinem Reich? Das ist die große Frage mit diesen sieben Posaunen. Ich gebe Ihnen kurz eine Übersicht über diese Kapitel 8 bis 19. Wir haben zwei Abschnitte in Kapitel 8, kurze Abschnitte. Das sind die ersten vier Posaunen. Zuerst allerdings in den Versen 1 bis 6 eine Vorbereitung. Kapitel 8, 1 bis 6, eine Vorbereitung auf die Posaunen. Dann die ersten vier Posaunen in den Versen 7 bis 12. Da wird die Umwelt des Menschen angegriffen, damit der Mensch unsicher werden soll, damit er merkt, seine Quellen sind nicht in dieser Welt letztlich, sondern in Gott zu suchen. Und dann die letzten drei Posaunen, die sogenannten drei Wehe, die beginnen mit Vers 13, dem letzten Vers in Kapitel 8. Und das beschäftigt dann die Kapitel 9 bis 19. Kommen wir zu den Versen 1 bis 6 noch kurz. Hier haben wir die Vorbereitung auf die Posaunen. Wir lesen. Und als er das siebente Siegel öffnete, wer öffnet? Jesus, ja. Er öffnet nach Kapitel 5 die sieben Siegel, Jesus selbst. Als Jesus das siebente Siegel öffnete, trat im Himmel eine Stille ein von etwa einer halben Stunde. Niemand sagt etwas. Das muss sehr eindrucksvoll sein. Aber bedenken wir, das ist nachdem das Siegel schon geöffnet ist. Das heißt, bevor uns gesagt wird, was hier zu sehen ist, sehen die Engel es schon und jeder schweigt. So furchtbar ist diese Zeit. So groß ist die Kraft Gottes. Er herrscht über Kosmos und Menschheit. Und was geschieht, was jetzt geschieht, ist so eindrucksvoll, dass niemand für eine gewisse Zeit etwas sagt. Auch wir sollten lernen, stille zu werden vor Gott, ob seiner Größe und auch ob seiner schrecklichen Macht, wenn Menschen sich nicht korrigieren lassen. Wenn Menschen immer noch rebellieren, dann müssen wir wissen, kann Gott eingreifen. Aber wir erleben eigentlich das, was in der Offenbarung geschrieben steht, dass Menschen immer wieder nicht Buße tun, auch wenn schreckliche Zeiten kommen. Wir wissen, wie es heute ist. Die neue Pest und Leute spotten über andere, die auf Gott hinweisen. Ja? Man nimmt es gar nicht ernst. Im Gegenteil, man will das Lustleben weiter genießen. Aber hier sollten wir lernen, stille zu werden vor Gott, auch wenn wir nichts auszurichten vermögen. Vers 2. Und ich sah die sieben Boten, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Diese sieben Posaunen werden nicht von Jesus geblasen. Jetzt benutzt er sieben Engel, die vor Gott stehen. Dieser Ausdruck vor Gott stehen ist ein besonderer Ausdruck für Dienstbereitschaft. So wie wir das noch oder so wie man es noch in anderen Ländern kennt, wo man noch Diener hat, die einfach ganz einem Herrn zur Verfügung steht. Vielleicht in Afrika, wo es noch diese Stammeskönige gibt, oder in Arabien oder anderen Ländern, wo jemand ganz für seinen Herrn zur Verfügung steht. Denken wir an Elia, der wohl zu Ahab sagt, ich stehe vor Gott, ja? Ich stehe ihm zur Verfügung. Ich frage nicht nach dem König des Landes, ich frage nicht nach Jezebel, wie groß sie auch sein mag. Ich habe allein auf Gott zu hören. Er schaut auf ihn wie eine Magd auf ihre Herren, wie es in dem Psalmen sagt. Diese sieben Engel dürften vielleicht die höchsten Engel sein von der ganzen himmlischen Schar, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass sie ein... Er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Weihrauch gegeben, damit er ihn zu den Gebeten aller Heiligen gebe auf den goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Weihrauches stieg mit den Gebeten der Heiligen auf vor Gott aus der Hand des Boten. Der goldene Altar ist der Räucheraltar. Es gab zwei Altäre in dem Anbetungskomplex Israels, den Brandopferaltar und den Räucheraltar, auf dem Weihrauch geopfert wurde. Der war im heiligen Teil. Der Brandopferaltar war im Hof vor dem Tempel. Im Tempel selbst, vor der Trennwand, vor dem Vorhang zwischen Heiligem und Allerheiligsten, war dieser Räucheraltar. Und dieser Weihrauch spricht von Gebet, das sieht man hier deutlich. Ein Ausleger sagt, dass der Engel hier Weihrauch mit Gebet vermischt, heißt, dass die Engel mithelfen, der Himmel hilft mit, wenn wir beten. Das steht hier eigentlich nicht geschrieben. Was hier geschrieben steht, ist, dass die Gebete sowieso gen Himmel gehen, aber der Weihrauch wird mit diesen Gebeten vermengt. Ich persönlich bin der Meinung, dass das zweierlei bedeutet. Einmal, dass Weihrauch von Gebet spricht. Und zweitens, dass wenn gebetet wird, die Engel Anteil daran nehmen. Die Engel sind ja nicht allwissend. Die wissen nicht im Voraus. Deshalb hatten sie sich interessiert, als alttestamentliche Propheten verkündeten, prophezeiten. Sie hätten gern gewusst, was das zu bedeuten habe. Und wenn im Neuen Testament Gemeinde Jesu für Gott hier auf Erden lebt, dann schauen die Engel zu. Sie sind auch im Leben von Jesus dabei, denn sie wissen nicht, wie es ausgeht, genau. Und sie nehmen teil an dem Erleben von Jesus. Und jedes Mal, wenn da etwas Besonderes ist, dann sind sie dabei und haben Gelegenheit, Gott zu loben. Und wir sollen in der Gemeinde Anlass geben für die Engel, damit sie Gott loben können. Die Engel haben Interesse an dem, was hier zugeht, denn sie sehen, sie sind neugierig, sie wissen um den Plan Gottes, aber sie sind neugierig, wie wird sich der Plan Gottes jetzt entfalten? Und die Gebete der Heiligen spielen eine große Rolle. Wenn ich vorhin sagte, dass wir uns Zeit nehmen sollten zum Loben, dann möchte ich jetzt sagen, dass wir uns auch Zeit nehmen sollten, nicht nur an der Gemeinde. In der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, am Sonntag oder in der Gebetsstunde und so weiter, sollten wir uns wirklich Zeit nehmen und zu beten. Und wir sollten nicht große Pausen eintreten lassen, sondern die Zeit ausnutzen. Wir sollten sie auskaufen und wirklich beten und nicht nur kurz beten. Ich halte nicht viel von diesen immer wieder wiederholten Ermahnungen, kurz und bündig und so weiter, ein Satz genügt. Die Gemeinde hat inzwischen verlernt, wie zu beten. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber wo ich hinkomme, wird kaum gebetet. Ich kenne heute kaum mehr solche Gebetsgemeinschaften, wie wir sie früher kannten. Gemeinde scheint heute nicht mehr beten zu können. Wir brauchen wieder Gebetsstunden, wo wirklich gebetet wird, wo man nicht gleich aufhört. Und solche Leute, die gleich murren, wenn jemand mal lang betet, es gibt zu lange Gebete, das weiß ich. Ja. Besonders wenn eine öffentliche Versammlung ist, dann sollten wir uns kürzer halten. Aber ich spreche jetzt von Gebetszeiten, wo wir dazu da sind, zusammengekommen sind, um zu beten. Da sollten wir uns gehen lassen können, geistlich, ja? Da sollten wir uns wirklich hineinsetzen können und sollten uns Zeit nehmen, aber auch zu Hause. In unseren Familien sollten wir uns Zeit nehmen zu beten. Warum? In der Offenbarung habe ich gelernt, ich habe mich in den letzten Jahren mehr mit der Offenbarung befassen müssen und habe es gern getan, habe vieles gelernt. Und eines von dem, was ich gelernt habe, ist, dass unsere Gebete eine Rolle spielen in der Politik. Das heißt, in dem Gang der Geschichte dieser Welt, denn sie wird ja letztlich von Gott gelenkt, nicht nur von Satan und nicht nur von bösen Politikern, sondern auch von der Gemeinde Jesu. Das heißt, die Geschichte sollte stark gesteuert werden und beeinflusst werden von dem von der Gemeinde Jesu und dem großen Missionsanliegen. Gemeinde soll bewahrt bleiben einmal, und von daher ist ein Konnex, eine Verbindung zu sehen zwischen Gemeinde und Umwelt. Und zweitens, Gemeinde ist Missionsgemeinde und soll andere in der Welt versuchen zu gewinnen. Und das beeinflusst wieder die Politik. Zum Beispiel Genehmigungen zum Predigen und Ausreisen und Geld und so weiter. Das hat immer wieder mit den Behörden zu tun. Gemeinde sollte also viel beten, damit Gemeinde bewahrt bleibt vor den Gefahren von außen. Wenn wir hier ruhige Zeiten haben, können wir dankbar sein. Aber wir sollen denken an unsere Brüder und Schwestern in Afrika und sonst wo. Wir haben in Basel eine schwarze Schwester, die kommt aus Ghana, wohnt aber schon sehr viele Jahre in der Schweiz, ist eine sehr fähige Krankenschwester und hat aber noch Verwandte und Familie in Afrika. Und sie tut sehr viel für ihre Leute. Und vor einiger Zeit war sie wieder da und hatte eine ganze Menge mitgebracht, auch an Instrumenten, Medizin und so weiter. Aber die Schwierigkeit mit den Behörden war furchtbar. Sie hätte heulen können, hat wohl auch geheult. Diese große Unbarmherzigkeit, Zoll zahlen, jeder will etwas haben. Und sie hat die Sachen umsonst bekommen und möchte sie weitergeben. Und jetzt muss sie noch Zoll zahlen auf diese Dinge, die sie selbst weitergeben will, ja? Kein Erbarmen. Nein, Sie müssen zu der Behörde. Sehen Sie, das hat mit dem Land zu tun und mit der Art von Regierung, die da ist. Gemeinde Jesu ist also involviert, integriert in diesen Dingen. Und wir sollten beten, damit hier eine offene Tür ist für den Gang der Gemeinde Jesu. Wenn wir das tun, dann gehen unsere Gebete auf zum Himmel wie Weihrauch. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt kommt die Verknüpfung. Vers 5. Und der Bote nahm das Räucherfass wie ein großer Löffel und füllte das Fass von dem Feuer auf dem Altar, das zum Weihrauch brennen da war. Diesmal füllt er das Räucherfass mit dem Feuer, nicht mit Weihrauch. Wirft dann das Feuer zur Erde. Und es entstanden Stimmen und Donner und Blitzen und Erschütterungen. Vom selben Altar. Das Feuer, das gebraucht wird, um zu beten, ist dasselbe Feuer, das gebraucht wird, um hier auf Erden zu wirken, Gottes Wirken durchzuführen. Das heißt, unsere Gebete haben mit dem, was hier auf Erden geschieht, zu tun. In dem Maß, wie wir hier wirken, wie wir beten, kann Gott unsere Gebete erhören und entweder Herzen weich machen oder sie aus dem Wege räumen, sodass Gemeinde Jesu vorwärts gehen kann oder Gott kann bewahren, je nachdem, wie Gott wirken will. Bedenken wir übrigens, dass hier, es heißt Stimmen und Donner und Blitzen und Erschütterungen. Diese Formulierung haben wir an mehreren Stellen in der Offenbarung. Die Reihenfolge ist verschieden. Dieses Mal kommt das Wort Stimmen zuerst. Mir fällt auf, dass fast jedes Mal, soviel ich weiß, wenn diese Liste kommt, Stimmen dabei sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass das davon spricht, dass inmitten von Gottes Gerichtswirken, von Gottes strafendem und warnendem Wirken, von Donner und Blitzen und Erschütterungen, dass mittendrin Gott seine Stimme hören lassen will, nicht akustisch, sodass man sein Sprechen hören würde, sondern sein Handlungen in Form von Gerichten hier auf Erden, die wie Naturereignisse aussehen mögen, sie sind aber Gottes Handeln, auch in unserer heutigen Zeit. Wir haben aus Kapitel 6, glaube ich, war es, gesehen, dass auch Pest, auch wie wir sie heute kennen, ein Handeln Gottes ist. Ja? Nicht nur ein irgendwie sich entfaltendes Naturereignis. Gott hat seine Hand in der Geschichte. Und in diesen Ereignissen was wie immer sie aussehen, ob Krieg oder Pest oder Schwierigkeiten sonstiger Art. Gott will seine Stimme hörbar machen. Er will, dass Menschen die Ohren auftun und wach werden für Gott. Immer wieder heißt es, sie taten nicht Buße. An einer Stelle heißt es, sie gaben Gott die Ehre. Die kommt in Kapitel 11. Aber das ist Israel. Da wird noch Ehrfurcht sein vor Gott. Aber meistens in der Welt ist kein Ohr für Gott. Dennoch bemüht sich Gott. Ist das nicht Gnade? Ist das nicht Barmherzigkeit? Gott weiß, er hat ja die Offenbarung schon geschrieben. Wir wissen, wie es hinauskommt. Und dennoch handelt er so und will, dass Menschen auf ihn hören. Wollen wir also auch Geduld haben mit Nichtchristen, wenn sie scheinbar nicht zuhören, wenn wir von Jesus zeugen, wissend, dass auch Gott oft ohne Erfolg bleibt, wenn er sein Zeugnis weitergeben will. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du unsere Herzen erweicht hast, dass du uns herumholen konntest. Wir danken dir, Herr, dass du uns umwerben konntest und dass wir uns dir zur Verfügung stellen konnten, dass du uns gerettet hast aus der Sünde und dieser Welt. Wir bitten dich, Herr, hilf uns jetzt, Barmherzigkeit zu haben mit anderen, um die du dich mühst, auch wenn sie lange nicht oder überhaupt nicht hören wollen. Wir bitten dich, Herr, lass uns das aus diesem Buch lernen, das wir heute anwenden können, aber auch für morgen vielleicht brauchen werden. Lass uns nicht so schnell vergessen, was du uns immer wieder zeigst. Wir bitten dich, Herr, segne diese Gemeinde und bewahre sie und lass sie ein Licht sein an diesem dunklen Ort. Amen.